Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu den Zwischentönen, heute mit Klaus Pilger im Studio. 100.000 Mahlzeiten nimmt der Mensch in seinem Leben zu sich. 6 Jahre seines Lebens ist er nur mit Essen beschäftigt. 10 Jahre sogar, wenn man die Zubereitung dazu rechnet. Essen nimmt also einen gewaltigen Teil unseres Lebens ein, einen lebenswichtigen. Und heute haben wir einen Gast, der jeden Tag professionell übers Essen nachdenkt. Und er ist weder Koch, noch Restaurantkritiker, noch Ernährungsguru. Professor Gunther Hirschfelder von der Uni Regensburg ist vergleichender Kulturwissenschaftler und er beschäftigt sich nicht nur, aber sehr oft intensiv mit der Esskultur in Vergangenheit und Gegenwart. Denn Essen ist der Indikator für die Analyse einer jeden Gesellschaft, wie wir gleich hören werden. Herr Hirschfelder, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, hallo Herr Pilger.
Du bist, was du isst. Kann man sich so einfach machen?
Nein, das war in der Vergangenheit sicherlich eine wichtige Perspektive auf Gesellschaft und auf Menschen und vielleicht ist es das heute noch viel stärker, weil wir eine Gesellschaft sind, die zu einer, ja, von einer Lebensstilgesellschaft zu einer Ernährungsstilgesellschaft geworden ist. Naja, man könnte sagen, ich bin, was ich esse, ich bin aber vor allem das, was ich über mein Essen erzähle oder so werde ich wahrgenommen.
Jeder isst etwas, nimmt Nahrung zu sich, also ist auch jeder ein Essexperte und jeder kann mitreden. Ist das gut oder schlecht für den Kulturwissenschaftler?
Der Kulturwissenschaftler freut sich, dass er einen Untersuchungsgegenstand hat, mit dem er Alltagskultur und eigentlich die ganze Gesellschaft einigermaßen, naja, auf einen Nenner bringen kann. Ansonsten stellt sich die Frage für den Kulturwissenschaftler natürlich nicht, was gut oder schlecht ist. Er ist ein Beobachter, er versucht Analyst zu sein, er versucht Dinge zu beschreiben und kann sich zurücklehnen und kann sagen, ich muss das alles gar nicht bewerten, ich will es ja nur analysieren.
In vielen Ihrer Texte habe ich lesen können, dass Essen ein soziales Totalphänomen sei. Ich sage das nochmal, ein soziales Totalphänomen. Das ist ein starker Ausdruck. Der stammt, glaube ich, von dem französischen Soziologen Marcel Mauss. Der klingt ein bisschen martialisch. Total, totaler Krieg, Totaloperation. Sind blöde Assoziationen. Aber Totalphänomen, alles ist Essen, Essen ist alles?
Nein, Essen ist nicht alles, aber wir suchen ja bei unseren Gesellschaftsanalysen, egal ob wir Historiker sind, Soziologen oder Kulturwissenschaftler, wir suchen ja nach Dingen, die wir untersuchen können, die etwas über eine Gesellschaft aussagen. Und wir haben heute viele Dinge, die werden nur von wenigen Menschen praktiziert. Da habe ich religiöse Richtungen oder ich habe bestimmte Sportarten, von denen ich noch nie gehört habe. Wenn ich mit meinen Studierenden spreche, dann hören die Musik, die ich gar nicht mehr kenne, die schauen Filme, von denen habe ich noch nie gehört. Und wir brauchen an der Universität und in der Gesellschaft und in der Pädagogik und in den vielen Themen, die uns umtreiben, doch einen Punkt, der uns alle vereint. Und da haben wir so ein paar Dinge, die alle Menschen in allen Gesellschaften schon immer getan haben und auch heute tun. Das sind für uns Kulturwissenschaftler diese alten, ja, Basisereignisse wie Geburt, Hochzeit und Tod. Die eignen sich dafür sehr gut. Manche davon treten aber vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so zutage. Das heißt, man stirbt nur einmal pro Leben und das kulturwissenschaftlich zu untersuchen, ist gar nicht so einfach, weil es tabubehaftet ist. Und
Essen tut man täglich.
Und Essen tut man täglich. Und alle Menschen tun das und in allen Gesellschaften und Essen spielt sich vor allem auch im öffentlichen Raum ab zum ganz großen Teil und deshalb eignet es sich so gut als Untersuchungsgegenstand und deshalb dieses Totalphänomen, das ist natürlich nicht wertend und erhebt auch keinen Anspruch.
Der Mensch braucht Ernährung, um sich sozial, historisch und funktional zu verorten. Diesen Satz habe ich bei der Recherche notiert. Ich glaube, der ist von Ihnen.
Das kann gut sein und das verweist natürlich darauf, dass Essen nicht nur ein stofflicher Akt ist, sondern Essen in hohem Maße ein kultureller Akt ist. Und es gab ja mal so in der Vergangenheit so Versuche, den Menschen sozusagen rein stofflich wahrzunehmen. Ich erinnere mich gerade ans späte 19. Jahrhundert. Da wurde mal in der deutschen Ernährungswissenschaft das sogenannte Foodsche Kostmaß diskutiert. Karl Food war ein Physiologe, Ernährungswissenschaftler und der hat mal gesagt, wir brauchen eigentlich in der modernen industriellen Welt und in einer Welt, in der das Militär vielleicht immer stärker wird, müssen wir genau ausrechnen, was man dem einzelnen Soldaten geben kann. Er braucht bestimmte Mengen an Nährstoffen und Flüssigkeiten und so weiter, damit er gut funktioniert. Und da hat man es ein bisschen ausprobiert und hat gesehen, die Soldaten machen fast alles mit auf diesem Globus, aber die schlechte Ernährung und gefüttert zu werden wie ein Tier in einer Massentierhaltung, da hatten die keine Lust drauf. Und wir haben aber heute immer wieder Bestrebungen sozusagen zu überlegen, wie kann man Dinge reduzieren. Aber beim Essen funktioniert das nicht. Essen ist komplex, Essen ist emotional, Essen ist kulturell. Und insofern bleibt Essen was Besonderes und eben überhaupt nicht nur stofflich.
Hat uns eigentlich das Kochen, das Verfeinern, das Erwärmen und Aufbereiten von Nahrung erst wahrhaft zum Menschen gemacht, also als quasi evolutionärer Katalysator?
Nein, ich meine, das wahrhaft zu Menschen machen, das ist ein großes Wort. Wer ist wahrhafter Mensch? Was unterscheidet Mensch von Tier? Der Ägyptologe Jan Assmann hat mal gesagt, der Mensch ist das einzige Tier, das weiß, dass es sterben muss. Das ist einigermaßen treffend. Aber natürlich haben Sie recht, das Kochen, wir können Zivilisationsstufen am Kochen ablesen und wir können in der langen Entwicklungsgeschichte des Menschen sehen, wie kulturelle Entwicklung, zivilisatorische Entwicklung und Kochen und der Umgang mit Lebensmitteln und Nahrungsmitteln zusammenhängen. Und letztlich haben Sie doch völlig recht mit Ihrer Frage und mit Ihrer Äußerung, weil wir doch in der Entwicklungsgeschichte sehen, dass wir in der Frühzeit der Menschheitsentwicklung natürlich alles roh gegessen haben. Wir hatten kein Feuer. Wir hatten insofern als Frühform des Menschen, die frühen Hominiden hatten riesige Mahlgebisse, die sehr muskulös sein mussten. Man musste sich ja auch mal wehren mit Beißen und so weiter. Und das war nicht filigran genug, um Sprache zu entwickeln. Und erst als wir das Feuer entdeckt haben und dann gelernt haben, mit Feuer umzugehen, da wurde dieses riesige Mahlgebiss immer kleiner, filigraner und filigran genug, um sowas Wunderbares wie Sprache zu entwickeln. Und voilà, Kochen und Menschwerdung gehören dann doch zusammen.
Herr Hirschfelder, vielen Dank für den Anfang. Jetzt haben wir schon die erste Musik, die Sie sich gewünscht oder ausgesucht haben. Und zwar haben Sie einen Titel von der niederländischen Band Bots gewählt, von 1981. Da heißt das weiche Wasser. Geht es aber nicht um Essen oder Trinken?
Da geht es irgendwo auch um, da geht es um das Basislebensmittel überhaupt und das Wasser. Es dreht sich aber vor allem darum, dass es ein Song ist aus der Friedensbewegung der frühen 80er Jahre. Und es ist doch heute eigentlich wunderbar zu hören, dass in dieser unruhigen Zeit so eine Forderung oder ein Grundsatz aufgestellt wird, dass nur das weiche Wasser den Stein hüllt. Das ist irgendwo der Sound der frühen 80er, meiner Studienzeit.
Europa hatte zweimal Krieg, der dritte wird der letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei, das weiche Wasser bricht den Stein. Die Bombe, die kein Leben schont, Maschinen nur und Stahlbeton. Hat uns zu einem Lied vereint, das weiche Wasser bricht den Stein.
Es reißt die schwersten Mauern ein, und sind wir schwach und sind wir klein.
Die Bots, das war die Musik der Friedensbewegung Westdeutschland, frühe 80er Jahre, hat sich gewünscht unser Gast, Professor Gunther Hirschfelder. Eine Madeleine ist ein französisches Gebäck, eine Art Sandkuchen in Muschelform. Und der Geschmack einer in Tee getunkten Madeleine erinnert den Ich-Erzähler von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit an seine Kindheit und wird damit zum Katalysator des gesamten Werks. Lieber Herr Schwelder, gibt es ein Madeleine-Erlebnis aus Ihrer Kindheit oder Jugend, also ein prägendes Geschmackserlebnis, das Sie heute noch auf der Zunge haben?
Das ist eine schwierige Frage. Aber wenn ich jetzt so in mich gehe, dann sehe ich spontan zwei, drei Dinge vor mir. Das ist einmal das Butterbrot mit Bierschinken auf dem Pausenhof, wo wir Jungs und Mädels zusammenstanden und haben achtlos in diese Brote gebissen und haben dann überlegt, naja, mittags gibt's wieder irgendwie ein langweiliges Mittagessen. Und rückblickend sage ich, was hatten wir für tolle Mittagessen von unseren Müttern allen bekommen? Das ist vielleicht das eine. Das zweite, das sind so Suppengerichte wie Erbsensuppe. Das gab es manchmal, wenn ich bei Freunden eingeladen war. Da habe ich gedacht, schrecklich, diese Erbsensuppen. Und heute denke ich, unglaublich tolle Gerichte, die so viel Potenzial haben in ökologischer, in geschmacklicher, in physiologischer Hinsicht. Und das dritte ist, das ist die vielen Sommer in Frankreich am Atlantik in den 60er Jahren, die Muschelgerichte, die man nicht nur gegessen hat, sondern die man als kleiner Junge am Strand mit dem Stein abgeklopft hat und dann die Muscheln roh gegessen hat. Und das ist so eine Naturerfahrung und Wildheitserfahrung, die auch ganz dicht an die französische Küche dran rührt. Und insofern drei Kindheitserfahrungen. Und wir sehen schon, die Küche und das Essen der Kindheit, das prägt ein Leben lang und wir kommen nie wieder davon los.
Wie wichtig war denn das Thema Ernährung in Ihrer Familie?
Das spielte keine besondere Rolle. Ich bin in den frühen 60er Jahren geboren. Da hatten Mütter und Väter was anderes zu tun. Das war die Zeit des ausgehenden Wirtschaftswunders, die Zeit, in der wir vom Konsum zum Massenkonsum übergeschwenkt sind und in der der Ernährung eigentlich keinen Stellenwert beigemessen worden ist. Da gab es viele andere gesellschaftliche Themen und Ernährung war irgendwie so ein Randthema. Ernährung war, wie wir heute sagen würden, überwiegend funktional und auch traditionsbehaftet.
Sie sind in Gummersbach geboren, also im Oberbergischen, 60 Kilometer östlich von Köln. Fühlen sich die Oberbergischen eigentlich trotzdem als Rheinländer?
Sie sind faktisch Rheinländer, das wussten wir natürlich damals nicht. Es ist ein Übergangsraum zwischen dem Rheinischen und dem Westfälischen. Aber die Grenze zwischen Rheinland und Westfalen ist doch eine starre Grenze und eine strenge Grenze. Sie markiert ja auch in der Römerzeit schon die Grenze zwischen dem römischen Germanien und dem freien Germanien. Sie ist dann später eine Bistumsgrenze. Sie ist Grenze zwischen fränkischem und saalischem Gebiet. Also das ist letztlich eine harte Kulturscheide. Das haben wir damals auch gemerkt, rüber ins westfälische Sauerland ist man definitiv nie gefahren und ich war bis heute noch nicht in der Nachbarkreisstadt Olpe, obwohl die nur ein paar Kilometer entfernt ist.
Sie waren am Westen fixiert.
Wir waren Köln fixiert und wir waren nicht Sauerland fixiert. Aber das Oberbergische ist insofern auch für uns eine spannende Region aus einer heutigen Perspektive, weil das Oberbergische natürlich wegen seiner Bergigkeit und seiner Klimaungunst relativ dünn besiedelt war. Und es ist dann in der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts stärker besiedelt worden. Menschen eigentlich aus dem ganzen deutschen Sprachraum fast sind dahin gekommen, auch aus den Mittelgebirgen weiter im Süden und weiter im Osten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist Gummersbach dann durch die vielen Ostflüchtlinge sehr stark überformt worden und war damals fast sowas wie ein Melting Pot schon. Und wir sehen eben, dass diese neuen Vermischungen von verschiedenen Bevölkerungsgruppierungen eigentlich alt sind und unsere mitteleuropäische Geschichte über ganz lange Zeit verfolgen. Und da komme ich eben her.
Sie haben schon gesagt, Sie sind Anfang der 60er geboren, 1961. Dann sind Sie gar nicht so weit gefahren zum Studium, nämlich nur bis nach Bonn. Und da haben Sie eine ganze Menge studiert. Agrarwissenschaften, rheinische Landesgeschichte, Volkskunde, Politikwissenschaft und Geschichtswissenschaft. Wie schafft man das alles auf einmal?
Also man machte nur einen Abschluss dann oder in ein oder zwei oder drei Fächern. Das war aber einfach eine Zeit, in der wir mit Wissen anders umgegangen sind. Und die studentische Zeit in den 1980er Jahren war ja geprägt von harten politischen Diskursen. Das war die Zeit des Kalten Krieges, als wir eine massive Angst haben vor dem Ende der Welt durch einen Atomkrieg. Wir haben auch schon gesehen, die Grenzen des Wachstums, die der Club of Rome vorher schon definiert hatte. Und die Studienzeit bestand natürlich viel aus Wissenschaft, aber sie bestand vor allem viel aus gemeinsamen Diskussionen darüber, wie wir mit dieser Welt und dieser Gesellschaft umgegangen ist. Wir haben uns eigentlich bei jedem Gespräch in Wohngemeinschaft und Kneipe gesehen als Leute, die die Welt von morgen konzipieren müssen. Und da passte die Wissenschaft eigentlich ganz gut rein. Und wir waren ja auch in einer Studiensituation, die uns frei gemacht hat. Man hat damals auf Magister oder Diplom studiert, man ist zu vielen Sachen hingegangen und hat das mal gehört und hat reingeschnuppert, und die Studienverlaufspläne haben auch Zeit dafür gelassen. Das war vielleicht sogar gewünscht, und ich fand es einfach faszinierend, an einer großen deutschen Universität zu sehen, was es alles so gibt. Ich habe dann auch in die Indologie mal reingeschnuppert, ein paar Semester, und bin dann jede Woche mal irgendwo hingegangen, in die Niederlandistik. Ich fand die Soziologie ganz spannend, auch wenn ich vieles nicht verstanden habe. Und konzentriert, ja, die Landwirtschaft sowieso, die verfolgt mich seitdem ganz intensiv. Aber konzentriert hat sich alles irgendwo auf die Geschichte, weil man natürlich bei der wunderbaren Bonner Geschichtswissenschaft damals gesehen hat, dass eigentlich alles Seiende Gewordenes ist, ja, und dass ein Verständnis von historischen Prozessen ganz viel hilft, naja, damals Kapitalismus und Sozialismus zu verstehen und die Welt der Zukunft zu gestalten.
Können sich denn Ihre Studenten heute so ein Studium Generale überhaupt noch leisten, oder ist das nicht alles zu verschult heute?
Der Bologna-Prozess gibt das auf der einen Seite überhaupt nicht mehr her, das muss man ganz klar sagen. Das Studium ist heute sehr stark verschult. Studierende haben gute Gründe, so zu handeln, wie sie heute handeln. Sie denken in der Kategorie Biografie-Design. Für das Biografie-Design braucht man Leistungspunkte, das wird abgearbeitet. Und wir sehen eigentlich heute Studierende, die zum Teil ein bisschen orientierungslos dann nach Regensburg kommen, irgendwas mit Kultur machen wollen, weil das vielleicht ganz in ist, und ja, gar nicht so ein starkes, massives Interesse haben, weil sie mit anderem beschäftigt sind, war ich übrigens damals auch. Aber wir sehen natürlich auch viele Studierende, die haben ganz massive Interessen und basteln ganz intensiv daran, ein bestimmtes Kompetenzspektrum zu erwerben. Mhm. Aber ich darf vielleicht noch mal auf eine andere Sache Bezug nehmen, wenn wir doch diese beiden Generationen vergleichen wollen. In meiner Schulzeit in den 60er und 70er Jahren, da gab es einfach auch genug Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen. Es gab Lehrzeiten und Freizeiten. Die Geschäfte hatten nur kurz geöffnet, am Wochenende gar nicht. Die Schule war mittags schon zu Ende.
Sie hatten kein Handy?
Wir hatten kein Handy. Das Telefon hatten auch viele meiner Klassenkameraden gar nicht zu Hause. Man ist dann mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren oder mit dem Bus. Es gab viel Zeiten, um in Ruhe über was nachzudenken. Und ich erinnere mich gerade an eine Situation, da war ich vielleicht 14 oder 15, da habe ich mir dann ein Buch geschnappt von Erich Däniken über außerirdisches Leben. Das war toll geschrieben. Das hatte ich irgendwie aus den Beständen meines Großvaters noch bekommen. Und dann habe ich mich den ganzen Nachmittag an die Aggertalsperre gelegt und habe dann versucht, dieses Buch durchzuarbeiten, und habe nachher gedacht, irgendwie, ja, was für ein Schwachsinn, aber ich habe es immerhin ganz gelesen. Und diese Muße zum Lesen ohne Ablenkung, das ist natürlich eine Sache, die heute einfach gar nicht mehr da ist. Ein ganzes Buch zu lesen erscheint vielen Studierenden absurd, und uns kam es damals absurd vor, pro Woche nur ein Buch zu lesen.
Die Zeiten ändern sich, wobei wir gar nicht bewerten wollen, ob diese Zeit jetzt, sie ist eine andere, aber sie muss nicht eine schlechtere sein. Wir verstehen sie vielleicht nicht ganz, wenn wir aus diesen Jahrgängen kommen.
Naja, aber wir müssen sehen, wir hatten einen eingeschränkten Kosmos, wir konnten wenige Dinge überblicken, und das Buch ist ein fantastisches Medium, aber es erlaubt letztlich auch nur Inselblicke. Und wir haben heute durch die Digitalisierung eigentlich die Welt auf dem Bildschirm, und das Internet ist ein fantastisches Medium. Wir haben mehr Zugang zu Informationen. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Nur scheitern viele Menschen daran, diesen Informationskosmos auch zu reduzieren. Die Komplexität ist die Herausforderung, und die Information ist das Geschenk.
Gehen wir nochmal nach Bonn in die frühen 80er. Das war ja eine besondere Zeit, Sie haben es schon angedeutet. Das war der Übergang von Helmut Schmidt zu Helmut Kohl, die Ökobewegung erwacht, der RAF-Terrorismus, der existierte auch noch. Es gab die Friedensbewegung gegen die nukleare Aufrüstung. Wie haben Sie Bonn damals erlebt als Student, als Provinzstadt oder als Hauptstadt?
Als absolute Weltstadt, als den Nabel eigentlich des Globus. Und Bonn war ja damals eine Stadt, die war räumlich auch viel kleiner als heute. Das spielte sich zwischen Regierungsviertel und Universität ab. Wir hatten eine große Studentenszene, die war überwiegend links- oder halblinks orientiert, zum kleineren Teil dann konservativ mit dem Ring christlich-demokratischer Studenten und den Burschenschaften. Und das Spannende war, dass wir hier, naja, eine Art, um mit Foucault zu sprechen, eine Art Bühne hatten, auf der sich alles abspielte. Das waren die Universität mit ihren vielen auch Informationsveranstaltungen und Vorträgen und so weiter. Und das war eigentlich dieser politische Innenstadtbereich. Wir hatten im Studium viele Söhne und Töchter von Botschaftern und Ministern. Wir hatten ein tolles Niveau, gerade in Bonn in der Politikwissenschaft, weil wir unglaublich kundige Studierende hatten, die zu Hause schon gelernt hatten, über Politik zu diskutieren. Und man traf auch allerorts eigentlich Politiker. Ich war dann Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung und wohnte relativ nah bei der SPD-Baracke, also der Parteizentrale im Stadtteil Dottendorf. Das war mit dem Fahrrad 5 Minuten und es gab oft Informationsveranstaltungen und Diskussionen mit Politikern, die kamen dann abends, wenn sie auf Staatsbesuch waren, eben auch noch in die Baracke. In den späten 80er Jahren waren das dann Leute wie Nelson Mandela oder Yasser Arafat. Da saß man auf einmal im Publikum oder sogar mit denen auf dem Podium.
Und Politik zum Anfassen.
Das war Politik zum Anfassen. Mhm. Und es, ja, um das nochmal alterskulturell zu machen, es gab ein einziges Modehaus, Töpfer, mitten am Markt. Und wenn man da mal irgendwie durchschlenderte, dann hatte man den Eindruck, da läuft irgendwie manchmal der halbe Bundestag durch. Also das war Politik ganz, ganz nah.
Wie politisch aktiv waren Sie damals? Es gab die riesigen Friedensdemos gegen Ronald Reagans Pershing-Raketen. Es gab Brockdorf, Wackersdorf gegen die Atomkraft. Waren Sie da auch?
Ja, mich hat das alles wahnsinnig interessiert. Wir fühlten uns alle, ich in meinem sozialen Umfeld, als wahnsinnige Individualisten, die ja einen ganz spezifischen Zugang zu all dem haben. In Wirklichkeit waren wir natürlich Mainstream. Ich bin mit dieser Masse mitgeschwommen, die mich fasziniert hat. Ich war friedensbewegt. Ich habe mich mit dem Marxismus und mit dem Sozialismus auseinandergesetzt. Habe dann nebenbei ein bisschen Volkswirtschaft studiert und auch mit dem Kapitalismus und habe ja in meinem Hirn hin und her überlegt, wie wir denn in diesen Staaten, die damals relativ frisch aus der Kolonialgeschichte noch kamen, die ja erst in den 60er Jahren zu Ende gegangen ist, wie man da Gesellschaften aufbauen kann. Und mich hat Politik schon maximal fasziniert und interessiert. Und Politik war übrigens auch ein toller Hebel, um an nette Leute zu kommen. Die Kneipenabende und die Abende in den vielen studentischen Runden, die waren ja überhaupt nicht langweilig. Und man konnte eigentlich sagen, je politisierter die Leute waren, desto netter und cooler waren sie eigentlich auch. Und das Interesse für Politik war natürlich immer auch eine Möglichkeit, andere Menschen und auch Menschen anderen Geschlechts kennenzulernen. Und wir hatten ja damals eine Situation, naja, wenn wir wieder heute übers Essen sprechen, wenn ich heute in eine Gesprächsrunde kommen von Leuten, die ich nicht kenne und ich möchte einen Smalltalk beginnen, dann kann ich was erzählen über Nachhaltigkeit, über Stoffkreisläufe oder je nachdem, wo ich bin, auch über südamerikanische Holzkohle, bei der das Steak dann besonders gut schmeckt. Und diese Funktion hatte damals die Politik. Man konnte irgendwo hinkommen und konnte sagen, Leute, ich bin total müde, ich habe die ganze Nacht versucht, nochmal diesen Abschnitt bei Marx zu lesen und ihn zu übertragen und zack war man im Gespräch und hatte auch Sozialkapital damit akkumuliert und zur Schau gestellt.
Haben Sie sich denn damals als junger Student schon für Essensthemen interessiert oder reichte Ihnen die Mensa?
Die Mensa reichte mir. Ich fand die Bonner Mensa toll. Ich war damals auch viel im Ausland unterwegs und war in den frühen 80er Jahren gelegentlich in der Sahelzone und in Westafrika und ich bin vorher in Asien und ich bin zurückgekommen in die Mensa und habe gesagt, Leute, hört auf zu meckern. Wir kriegen hier für einen Euro, für eine Mark, ich sag schon Euro, für eine Mark 30 ein warmes Mittagessen. Die halbe Welt hungert und wir essen fast umsonst und das ist toll. Und meine Devise in der Mensa war Hauptsache viel und warm.
Gunter Hirschfelde heute zu Gast bei den Zwischentönen und wir nähern uns den Nachrichten, haben aber noch eine Musik bis dahin und zwar haben sie sich ausgesucht von 1971 Wishful Thinking mit Hiroshima. Warum?
Ja, das war der Song über den Atombombenabwurf auf Hiroshima 1945, der den Zweiten Weltkrieg dann final beendet hat und der das Fanal war für die Angst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir haben das Ende der Welt nicht im Klimawandel gesehen, sondern im Atomkrieg. Und dieser Song bringt das ja musikalisch und emotional und stimmungsmäßig einfach auf den Punkt und deshalb Hiroshima.
Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer heutigen Zwischentöne. Am Mikrofon ist Klaus Pilger und mein heutiger Gast ist Professor Gunther Hirschfelder, Kulturwissenschaftler. Ja, Herr Hirschfelder, Sie haben sich eine Musik ausgesucht von Joan Osborne aus dem Jahr 1995, One of Us. Und Sie haben mir eben während der Nachrichten gesagt, das ist ein Sinnsuche-Lied.
Ja, natürlich. Es dreht sich ja um die Vorstellung, wenn Gott sozusagen unter uns ist. So habe ich es jedenfalls immer verstanden. Das ist bei Musik immer schwierig, ob man das richtig sieht. Ja,
und Gott ist one of us.
Ja, stell dir vor, Gott oder Jesus wären unter uns. Was würdest du dann tun? Das klingt so ein bisschen frömmelnd und altmodisch, ist es aber gar nicht, weil ich gerade im Umgang mit den Studierenden immer beobachte, dass dieses Thema Sinnsuche auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen peinlich ist. Und wenn man etwas stärker in den Dialog kommt oder auch im Hörsaal steht und beobachtet, wie groß ist der Aufmerksamkeitsgrad, dann merkt man, dass diese Fragen, warum bin ich auf der Welt, was soll ich auf dieser Welt, welche Rolle spielt vielleicht Religion in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft, warum bin ich hier und warum bin ich geboren und warum muss ich sterben, dass das Fragen sind, die uralt sind, die in der Gegenwart nicht in Mode sind, die aber eine große Rolle spielen und die vor allem mit Blick auf Zukunftsängste unserer Gesellschaft und Generation doch eine riesige Rolle spielen. Und deshalb höre ich diesen Song eigentlich immer gerne und nehme immer irgendwas mit.
One of Us von Joan Osborne. Gewünscht hat sich das unser heutiger Gast in den Zwischentönen, Professor Gunther Hirschfelder. Herr Hirschfelder, Sie haben ja unter anderem Volkskunde studiert und das Wort, das sagt nicht jedem was. Und der Begriff Volkskunde, der verschwindet ja so langsam. Heute heißt es eben vergleichende Kulturwissenschaft oder europäische Ethnologie, Kulturanthropologie. War das Wort Volkskunde nicht mehr vermittelbar? Klingt das zu sehr nach völkisch und war damit missverständlich?
ein schrecklicher Name für ein tolles Fach. Und ich habe schon in meiner Studienzeit, ich habe das nur kurz als Nebenfach studiert und bin dann später Assistent am volkskundlichen Seminar geworden. Ich habe dieses Wort eigentlich immer gehasst, wie wir alle. Ich bin gelernter Historiker und habe die Volkskunde mit reingenommen, weil sie sozusagen damals die Geschichtswissenschaft sehr gut erweitert hat. Die Volkskunde oder vergleichende Kulturwissenschaft untersucht den Alltag der breiten Bevölkerung von der Reformationszeit bis heute, am Beispiel von messbaren Parametern wie Kleiden, Wohnen, Essen, Erzählen, Brauchhandlungen und so weiter. Und das sind sozusagen die Unterwelten der Kultur, der Alltag der Kultur. Und man muss wissen, dass früher die Geschichtswissenschaft eigentlich eine Wissenschaft der Herrschaftsgeschichte war, wo das Element von unten, die subjektive Wahrnehmung und der Alltag der kleinen Menschen eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Und mir hat das immer gefehlt und deshalb habe ich dieses Fach sehr, sehr gerne nebenbei genommen. Und es baut auch nochmal eine besondere Brücke in die Landwirtschaft. Die alte Volkskunde des 19. und frühen 20. Jahrhunderts war vor allem eine Bauernvolkskunde und wir verdanken dieser Zeit wunderbare Studien zum Erntebrauch, zur bäuerlichen Welt, zu Erntegeräten und so weiter. Und wer Landwirtschaft und Ernährung verstehen will, der muss natürlich diese Ebene des ländlichen Lebens sehr stark mit berücksichtigen. Und deshalb habe ich dieses wunderbare Fach gewählt und immer mehr lieben gelernt.
Ihre Studenten heute in Regensburg, die vergleichenden Kulturwissenschaftler, was wird denn aus denen nach dem Studium? Wo arbeiten die dann in der Mehrzahl?
Ja, Studierende wählen heute dieses Fach, weil die alten Kerndisziplinen ein bisschen out geworden sind. Wer sich intensiv auf die Germanistik des Mittelalters oder das frühe Mittelalter in der Geschichte einlassen will, der hat ganz weite Wege, bis er im Studium diese Welten überhaupt betreten kann. Das ging bei den alten Magisterstudiengängen ganz gut. Ich selber habe 4 Hauptseminare gebraucht, bis ich überhaupt wirklich verstanden habe, was die Hanse eigentlich ist und wie die inneren Strukturen und die ökonomischen Strukturen der Hanse aussehen. Diese Zeit haben sie heute nicht mehr. Die vergleichende Kulturwissenschaft ist eine Querschnittsdisziplin, die einfach anschlussfähiger ist. Sie geht sehr weit in die Breite, im Bachelorstudium heute naturgemäß weniger in die Tiefe. Und wir haben viele Studierende, die erstaunlich gute Berufsperspektiven haben. Wir sind eine Wissens- und Informationsgesellschaft, wir sind eine Mediengesellschaft. Kultur wird zunehmend auch zum Standortfaktor. Das wird in der Provinz und in den Metropolen verstanden. Und unsere Leute werden eigentlich vom Arbeitsmarkt regelrecht aufgesaugt. Ich bin ganz erstaunt, was die alle daraus machen. Dazu gehört aber natürlich auch ein bisschen Nachhilfe im Biografiedesign. Die Leute erwerben sozusagen Nebenkompetenzen. Nur ein Studium alleine, das reicht heute fast nicht mehr aus.
Gehen die Leute dann ins Kulturmanagement oder was machen die? Oder werden Kulturreferenten in den Städten?
Sie gehen ins Management, sie werden Kulturreferenten, sie arbeiten im musealen Bereich, im medialen Bereich, zunehmend auch in der Industrie. Aber wir haben natürlich in der Gesamtgesellschaft, in der Wissenschaftsgesellschaft eine Tendenz, dass wir einen abnehmenden Wunsch haben, investigativ zu sein, etwas wirklich zu erforschen. Der Wunsch der Studierenden ist doch offensichtlich eher, ja, Kultur zu verhandeln, Kultur zu vermitteln und nicht mehr der Kultur auf den Grund zu gehen.
Herr Hirschfelder, Ihre Dissertation hat Ihnen Tür und Tor geöffnet. Worum ging es in der Dissertation und wieso war die so erfolgreich für Ihr Berufsleben?
Es ging in der Dissertation um ein ganz altes Thema. Es dreht sich um die Kölner Handelsbeziehungen im Mittelalter. Jetzt werden sich viele fragen, was? Ein altes und besonderes Thema? Und da muss man sagen, ja, Köln war im Mittelalter die größte deutschsprachige Stadt nördlich der Alpen. Köln war wie heute an der Schnittachse der europäischen großen Wirtschaftswege. Wer von Nord nach Süd oder von Ost nach West wollte, musste über Köln fahren. Und Köln hatte das Stapelrecht, da mussten Schiffe ausgeladen werden, weil der Rhein sich in seiner Struktur verändert und die Waren mussten auf andere Schiffe umgeladen werden. Und die Kölner hatten seit dem Mittelalter das Vorkaufsrecht für diese Waren. Und das führt dazu, dass Köln sowas wie ein Schmelztiegel ist, eigentlich von allen Wirtschaftsweisen. Hier stoßen nord- und südeuropäische Rechnungssysteme und Sprachsysteme aufeinander. Und das alles hat dazu geführt, dass man über das Verständnis des Kölner Handels im Mittelalter eigentlich die Struktur der europäischen Gesellschaft besonders gut erkennen kann. Und ich war damals Feuer und Flamme, hier einen ganz neuen Weg zu gehen und habe dann versucht, ja, alle gedruckten Quellen, die den Kölner Handel erwähnen, in allen romanischen, germanischen und zum Teil auch slawischen Sprachen in Datenbanken einzupflegen und bin mit einem unglaublichen Sammler, mit einer Sammlerenergie und mit einem irren Spaß drangegangen, diese absurde Aufgabe zu bewältigen. Und nach 3 Jahren war es soweit und dann lag dieses dicke Buch vor und ich dachte erstmal, das interessiert kaum einen, aber ich hatte dann sowohl von der Uni Trier als auch von der Uni Bonn eigentlich direkt Angebote, da zu bleiben. Und in der Summe hat es mir Tür und Tor geöffnet, weil ich auch gelernt habe, einer Sache kompromisslos ganz auf den Grund zu gehen. Und das ist das Wesen der Dissertation. Ich hatte damals den Eindruck, ich bin selber so leichtfüßig und manchmal auch oberflächlich, dass ich mich sozusagen selber trainiere, muss, einfach auch mal absolut gründlich zu sein. Und das ist doch die Faszination von Wissenschaft.
Die Vertiefung.
Die absolute Vertiefung und die Ernsthaftigkeit, eine Sache mal ganz ordentlich zu machen, was man im Leben später fast nicht mehr machen kann.
Jetzt haben Sie also in Ihrer Dissertation sich mit dem Kölner Handel beschäftigt und nicht mit Essen, obwohl Essen dann ja eigentlich heute Ihr Leib- und Magen-Thema ist.
Bei Kölner Handel, da geht es natürlich auch immer um Essen. Handelsgeschichte ist immer Ernährungsgeschichte und wir sehen zum Beispiel die Struktur der Wertigkeit von Ernährung in der Vormoderne sehr deutlich, wenn wir zum Beispiel sehen, dass die Erschließung des Ostseeraums eben eine Suche nach Nahrungsmitteln ist, nach Fisch und vor allem nach Salz. Und wenn wir sehen, wie Luxusgüter wie etwa Rheinwein auch im Spätmittelalter schon europaweit verschifft werden. Also es baut immer wieder auch Brücken.
Essen ist immer dabei. Und Essen, so sagen Sie, ist ein politisches Leitthema. Früher, sagen wir mal, in Ihrer Bonner Studentenzeit, da stritt man noch über Ideologien, über links und rechts, über den Konflikt Ost und West. Und jetzt leben wir in einer sogenannten globalisierten, digitalisierten Welt, die unübersichtlich ist und unklar. Ist Essen jetzt eine Art Ersatzthema geworden für ideologische Auseinandersetzungen?
Ja, auf jeden Fall. Wir definieren doch unsere Weltsicht zum ganz großen Teil über das Essen. Und wir sprechen heute nicht mehr über politische Systeme, die wir irgendwo implementieren wollen. Wenn wir im politischen Diskurs über die Chancen und Perspektiven des Zukunftskontinents Afrika sprechen, dann überlegen wir ja nicht mehr, sollten wir da ein kapitalistisches oder ein sozialistisches System installieren, sondern wir überlegen vor allem als Weltgesellschaft, wo sind Agrarressourcen, wie können wir Nahrungsmittelsicherheit herstellen? Wie können wir die Nachhaltigkeit mit ins Boot nehmen? Das heißt, wesentliche Aspekte der politischen, globalen und wissenschaftlichen Diskurse und vor allem der gesellschaftlichen Diskurse werden über das Thema Essen und Trinken ausgetragen. Ja, und wenn sich junge Leute heute verorten wollen, und dann tun sie das eben auch über ihre Sicht über das Essen.
Ja, auch vielleicht, aber da möchte ich doch einwenden, man kann sich doch auch heute noch kräftigst politisch auseinandersetzen. Der Aufstieg der AfD führt ja privat zu heftigen Diskussionen, oder Trump oder die Flüchtlinge, Greta Thunberg, die neue Seidenstraße, der Brexit, ist ja genug, um sich auseinandersetzen und gar nicht über Essen zu sprechen.
Das Essen ist doch immer mit dabei. Beim Brexit
wird der Whisky teurer?
Nein, beim Brexit in besonderem Maße, weil sich in den britischen Diskussionen um die Frage, was trennt den Kontinent von Großbritannien, was macht England so besonders, Pub und Rolls und englische Gerichte immer wieder eine besondere Rolle spielen. Sie werden ins Feld geführt für eine besondere britische Identität. Wenn Sie die Seidenstraße ansprechen, China ist ein Land, was sich sehr stark mit der Ernährung der Zukunft beschäftigt. China ist von den großen Nationen diejenigen, die vielleicht die größten Schwierigkeiten haben wird, ihre eigene Ernährung sicherzustellen. China muss expandieren, militärisch oder wenn es geht, nicht militärisch. Das ist das Wesen der Seidenstraße. Die chinesische Weltpolitik ist vor allem eine Politik der Suche nach neuen Nahrungsquellen, was China im Augenblick sehr intensiv in Afrika etwa tut, im Kontext von Landgrabbing-Initiativen. Und wenn Sie die AfD sprechen und Sie gehen mal in die Struktur des Wordings der modernen AfD, dann merken Sie, dass es immer eine Suche gibt nach einer deutschen Identität. Und immer wenn den Führungsfiguren der AfD nichts Besseres einfällt, dann landen sie bei der Kartoffel.
Also meine Identität kann ich heute am besten erklären, indem ich über meine Einstellung zum Essen und meine Ernährung spreche.
Am besten vielleicht nicht, aber am einfachsten, am wohlfeilsten und am besten verständlich. Die anderen Menschen wissen direkt, wer ich bin. Ja, wenn ich mich als Veganer oute, dann habe ich ein gutes Tool sozusagen, ein Statement abzugeben. Jedenfalls eher als über Hegel.
Ist die Welt zu segmentiert? Fühlt sich der Einzelne so allein, dass ihm das Reden über Essen verbindende Kommunikation bringt, ihn aus seiner Einsamkeit holt?
Ja, wobei ich sagen würde, die Welt ist nicht zu segmentiert. Sie segmentiert sich eben zunehmend. Und das ist übrigens auch eine Errungenschaft. Wir kommen strukturell aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Da gab es Schicht, Stand und Klasse. Und wir haben diese Reduktion des Individuums auf seine Herkunft überwunden. Wir sind heute viel freier. Da brauchen wir neue Elemente, die Kommunikation ermöglichen. Und das ist eben dann die Ernährung.
Wenn ich Ahnung von Ernährung habe, dann habe ich heute einen höheren sozialen Stellenwert. Kann man das so einfach sagen?
Wenn ich richtig Ahnung habe, auf jeden Fall. Ich kann auf jeden Fall Sozialkapital akkumulieren. Und ich kann, wenn ich Glück habe, sogar beim Deutschlandfunk hier in einer Sendung eingeladen werden.
Wie finden wir jetzt den Bogen zur nächsten Musik? Denn die hat, glaube ich, doch ziemlich eindeutig nichts mit Essen zu tun. Sie werden mich gleich widerlegen, wie ich sie jetzt schon kenne. Sie haben sich ein Kirchenlied ausgesucht. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Der Text ist aus dem 17. Jahrhundert, die Musik aus dem 19. Wie kommt es zu dieser Wahl?
Geh aus, mein Herz, und suche Freud, das ist ein Volkslied und ein Kirchenlied, ein Lied, was uns heute immer noch emotional abholt und ein Lied, was letztlich auch eine Chance eröffnet, ja, aus der Stadt rauszugehen und eben Freude zu suchen in der Natur. Das ist doch das, was eine junge Generation heute eben ganz stark wieder tut. Und das Lied verweist noch auf eine weitere Sache. Wir haben als verbindendes und gemeinschaftsstiftendes Element in der Gesellschaft nicht nur das Überthema Essen, sondern wir haben eben auch das gemeinsame Singen. Heute vielleicht ein bisschen out. Wir wissen aber, dass Singen eigentlich noch älter ist als Sprechen und dass das gemeinsame Singen eine ganz starke emotionale Verbindung herstellt. Und deshalb, geh aus, mein Herz.
Das hören wir jetzt interpretiert vom Vokalkonzert Dresden. Geh aus, mein Herz, und suche Freud, ein Kirchenlied und gleichzeitig ein Volkslied. Professor Gunther Hirschfelder, der vergleichende Kulturwissenschaftler aus Regensburg, ist heute unser Gast bei den Zwischentönen. Herr Hirschfelder, ist das Thema Essen wirklich für jedermann Ausdruck von Identität? Ist das nicht eher was für die kompromisslosen Veganer oder die radikalen Fleischfetischisten, die sich Zeitschriften wie Beef kaufen?
Ja, gute Frage. Das Thema Essen ist für die letztgenannte Gruppe besonders Zeichen von Identität, weil man das Essen isst, weil man aber vor allem darüber kommuniziert und redet, weil man es auf Social Media postet und so weiter. Da ist es Bekenntnis. Aber Essen ist natürlich auch Ausdruck von Identität bei Menschen, die sich mit Ernährung gar nicht beschäftigen. Da können wir nämlich ablesen, wie die Stellung dieser Menschen in der Gesellschaft ist. Am Beispiel des Essens. Das heißt, auch hier ist Essen Indikator für die Analyse kultureller Prozesse.
Das Gesamtsystem Ernährung ist so vielschichtig wie ein religiöses System, das haben Sie gesagt. Also doch Einschränkungen, denn Religion bedeutet in der Regel auch Einschränkungen.
Essen ist auch immer Einschränkung. Ja. Essen ist bewusste oder unbewusste Einschränkung. Und man kann heute sagen, jeder Griff ins Regal im Supermarkt ist ein politisches Bekenntnis. Da haben wir den einen Aspekt und wir haben gerade eine Studie gemacht in Regensburg über Menschen am unteren Rand der Gesellschaft, die ich zusammen mit meinen Kolleginnen Barbara Wittmann und Sarah Tanner durchgeführt habe mit einer studentischen Projektgruppe. Und da sehen wir, dass viele Menschen, die in besonderem Maße von Bildungsarmut und materieller Armut betroffen sind, eigentlich über das Essen relativ wenig sprechen. Aber es spielt für sie eine ganz herausgehobene und ganz zentrale Rolle. Und wir sehen hier für mich erstmal zwei Dinge. Nämlich einmal, dass viele Menschen, die ganz wenig Geld haben und vielleicht auch obdachlos sind, Essen in besonderem Maße Aspekt von Bedürfnisbefriedigung ist. Die haben diese gesundheitlichen Aspekte kaum auf dem Plan. Und wir haben mit Obdachlosen gearbeitet, die sagen, wenn ich mal 40 Euro habe aus irgendwelchen Gründen, dann gehe ich ins Brauhaus und dann trinke ich ein Bier und bestelle mir ein teures Gericht und eine Suppe und ein Dessert, weil das Geld ist nachher sowieso wieder weg. Und jetzt habe ich einmal einen hochqualitativen Bestandteil in meinem Leben.
Ich gönne mir was.
Ich gönne mir was und das ist die beste Möglichkeit, sich kurzfristig was zu gönnen. Und wir sehen eben auch, dass Menschen, viele Menschen einen so großen psychosozialen Druck haben, dass Ernährung in hohem Maße für sie rein funktional ist. Und das ist dann auch wieder eben ein besonderer Ausdruck.
Was sind eigentlich die Beweggründe für Ernährungsfanatiker? Da gibt es den Weltverbesserer, der altruistisch denkt, den Selbstoptimierer und den Narzissten.
Ja, man könnte sich auf die Suche machen nach vielen anderen noch. Lassen wir mal mit dem Selbstoptimierer anfangen. Da haben wir natürlich viele Menschen, die wir in ihrer Struktur ganz gut fassen können. Das sind jüngere Menschen, die blicken mit Sorge in die Zukunft. Die interessieren sich vielleicht gar nicht so unbedingt für Politik und Kultur, sondern sagen, ich möchte in dieser Welt überleben. Das ist erstmal ein absolutes Basisverhalten. Das machen wir natürlich alle. Aber in dieser modernen Welt zu überleben, ist gar nicht einfach, weil diese Welt ja voraussetzt, dass man mit einem fitten Körper demonstriert, dass man fit ist für diesen Arbeitsmarkt. Wer sich heute in einem Industrieunternehmen vorstellt oder auch bei einer Spedition oder bei einer Eventagentur in einer coolen Metropole, der muss äußerlich demonstrieren, dass er einfach auch dazugehört. Das war für uns vielleicht früher damals etwas längere Haare und der Parker und eine coole Aussprache über politische Themen. Das ist heute ein optimaler Body. Und da tun viele Leute sehr viel für. Das ist fast so was wie eine schweigende Mehrheit bei jungen Männern auf dem Land. Da sehen wir Ernährungsweisen, die sehr stark eiweißorientiert sind. Das sind Leute, die sich sehr stark über ihren Body definieren, den dann auch posten in sozialen Netzwerken, in verschiedenen Bildmedien. Und sich einfach mit einem vermeintlich besseren Körper viel besser fühlen, sich bessere Chancen ausrechnen. Und wir haben natürlich einen weiteren riesigen Grund. Die Anbahnung von Paarbeziehungen funktioniert heute zum großen Teil digitalisiert. Da muss ich mich mit einem Bild auf eine Online-Plattform stellen, wenn ich andere Menschen kennenlernen möchte, vor allem andere Männer oder andere Frauen, zwecks diesen Formen der Freundschaft. Und da wird man weggewischt und weggeklickt und so weiter. Und da gehört einfach die Visualität in hohem Maße dazu. Früher war es der coole Spruch, früher war es Sprache in ganz großem Maß. Und was früher Sprache war, ist heute eigentlich Bild. Und das führt natürlich zu einem anderen Umgang mit Körperlichkeit.
Das ist der Selbstoptimierer. Und dann gibt es noch den Weltverbesserer.
Der Weltverbesserer braucht ja ein Medium, um seine Sicht von Welt eben auszudrücken. Und da können wir auf der einen Seite die Ernährung, die wir essen, die wir präferieren würden oder über die wir sprechen, die können wir definieren als Teil von Weltaustauschprozessen. Das heißt, ich kann darüber sprechen, ob ich ein heimisches Gemüse im Herbst essen möchte, wie etwa Sauerkraut oder Kartoffeln mit veganen Zutaten und alles aus der Region. Damit habe ich schon ein politisches Konzept entwickelt. Oder ich kann Dinge ausschließen, indem ich sage, ich möchte bestimmte Produkte, die einen hohen Wasserverbrauch haben oder einen hohen CO2-Abdruck haben, die möchte ich nicht mehr nehmen. Und ich kann dann zum Beispiel sagen, was für die Lebensmittelindustrie natürlich spannend ist auch, ich kann sagen, Avocado eigentlich stofflich toll, klaut aber anderen das Wasser, deshalb esse ich es nicht mehr. Und so können wir die komplette Ernährung durchdeklinieren und wir können sie politisieren. können und wir können sie in unser Argumentationsspektrum, wie wir Welt sehen, einbauen.
Ja, im Moment erleben wir ja gerade eine Art Repolitisierung der Gesellschaft. Stichwort Greta Thunberg und Fridays for Future. Wie gefällt Ihnen dieser Aufstand der Jugend?
Ich beobachte ihn zunächst mal und wenn ich mir diesen Aufstand der Jugend anschaue, dann merke ich, dass es im Augenblick gar kein Aufstand ist. Ich glaube aber, wenn ich in die Zukunft schaue, wobei ich immer zugeben muss, die Geschichte der Prognostik ist die Geschichte ihres Nicht-Eintreffens, also alle meine Zukunftsvorhersagen werden sicherlich nicht eintreten, aber wir können ein paar Entwicklungen schon beobachten und da sehen wir, dass wir im Augenblick eine Jugend haben, die dieses Thema der Ernährung verschränkt mit Weltrettung und Klimawandel auf ihre Agenda hebt. Wir haben eine Bewegung, die im Augenblick sehr vorsichtig agiert, die eher über eigene Betroffenheit spricht und über ja, vordergründige Strategien, die Dinge zu ändern. Wenn wir in die Geschichte gehen und überlegen, wie aus solchen Unzufriedenheiten politische Bewegungen wird, dann würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn sich diese Bewegung zunehmend radikalisiert. Im Augenblick ist sozusagen die Nachfolgeinstitution von Fridays for Futures, nämlich Extinction Rebellion, die fundamental gegen das Artensterben vorgehen möchte, damit beschäftigt, vielleicht mal für 5 Minuten eine Straße zu blockieren. Wenn aber die Prognosen, die die Wissenschaftler für die zukünftige Weltentwicklung in Bezug auf Klimawandel aufstellen, wenn diese Prognosen nur zum Teil eintreffen, dann wird sich diese Bewegung vergrößern und sie wird sich radikalisieren. Und ich habe ein bisschen eine Befürchtung oder eine Sorge, dass nämlich ein Effekt eintritt, den wir in den späten 60er Jahren hatten. Da ist eine ganze Generation hingegangen und hat ihren Eltern vorgeworfen, die Generation von Auschwitz zu sein und nichts unternommen zu haben gegen Faschismus und Holocaust. Und ich warte noch drauf, dass eine radikale Jugend aufsteht und sagt, ihr Babyboomer, ihr habt die Grünen gegründet, ihr wart halblinks weich gewaschen, aber ihr habt gleichzeitig euch schamlos bereichert, ihr habt den Weltfraß im Wesentlichen mitverursacht und ihr seid schuld, dass die Welt untergeht.
Sind nicht in dieser momentanen Debatte besonders viele Imperative im Spiel? Du sollst nicht, du musst, du darfst nicht. Tun uns diese Imperative gut oder brauchen wir die gerade jetzt?
Der Imperativ tut für einen Wissenschaftler nie gut, sondern da ist es immer die wissenschaftliche Analyse, die wesentlich mehr bringt. Aber wir leben natürlich in einer Welt, in der Sprache Tat wird irgendwann mal. Und insofern sind diese Imperative eine Vorbereitung zu harten Imperativen, die politisch Dinge einfordern werden. Das ist auf der einen Seite vielleicht eine bestimmte Logik und wir können wirklich gespannt sein, was sich aus diesen Bewegungen noch ergeben wird, ob nicht vielleicht in der nächsten Wirtschaftskrise das Hemd wieder näher wird als die Hose und man von diesen Weltklimarettungsgeschichten Abstand nimmt und eher überlegt, wie man aus Rezession und Arbeitslosigkeit wieder herauskommt. Aber ich glaube, diese ganzen Diskussionen über die Frage, wie Klimawandel, Weltrettung und Ernährung zusammenhängen, die übersehen ein bisschen eine Sache. Nämlich erstens, Veränderungen verlaufen in der Regel doch eher evolutionär als revolutionär. Kulturelle Systeme sind wie Tanker, die man nicht von heute auf morgen verändern kann. Und zweitens, Europa wird in diesem ganzen Spiel zunehmend marginalisiert. Es ist weder ökonomisch Vorreiter, noch es ist Vorbild für die ganze Welt. Und wenn Sie heute nach Südostasien schauen oder nach Ostasien, nach Korea etwa oder nach China oder auch in ein sich zunehmend entwickeltes Afrika und Südamerika und in die arabische Welt, dann sieht man die Diskussionen um Veganismus und die Frage, ob ich Leberkässemmel essen darf oder nicht. Das sind in der Summe marginale Fragen und die Grundfrage über Welternährung der Zukunft und all diese Dinge wird doch eher sein, wie gehen wir damit um, dass die Menschen in den Schwellenländern ihren Anspruch auf materiellen Wohlstand auch einlösen können. Das sind die großen Herausforderungen. Wer heute in einem Vorort einer chinesischen Großstadt lebt und immer noch mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, der möchte eben auch eine Zwei-Zimmer-Wohnung für seine Familie. Er möchte im Sommer auch eine Klimaanlage und er möchte auch seinen Fleischkonsum steigern von vielleicht 20 Kilo pro Kopf und Jahr auf 30 oder 40. Und wir haben im Augenblick immer noch über 60.
Jetzt gilt es, die innere Freiheit zu sichern durch Verbote. Das forderte der Philosoph Richard David Precht im September im Stern und warnte vor falsch verstandenem Liberalismus. Ist das der Weg?
Das wird die Politik weisen, aber die Herausforderung der Gegenwart besteht doch vor allem darin, die Politik für das 21. Jahrhundert nicht nur klimatauglich zu machen, sondern demokratietauglich zu machen. Und wir leben eben in einer Freiheitswelt und Freiheit ist ein großes Gut und Freiheit und Demokratie gehören eng zusammen. Und wir leben eben im Augenblick in einer Welt, die völlig überreguliert ist, gerade in Deutschland, aber der Bereich Essen und Trinken ist noch frei. Und Essen ist Freiheit. Und ich bin gestern Abend in Regensburg in der Uni losgefahren und ich bin müde nach einem langen Sitzungstag um 6 Uhr am Bahnhof angekommen. Und ich weiß genau, was man essen und trinken muss, um die Welt zu retten. Aber da war ein Stand einer Metzgerei und die hatten als Tagesgericht Rindergulasch und ein Kloß dazu. Und ich wusste auf der einen Seite, eigentlich darf man es vielleicht nicht essen. Auf der anderen Seite wusste ich schon, wie meine Physiologie im Augenblick tickt. Und ich habe diesen Gulasch gegessen. Und es war super lecker und ich habe mich nachher großartig gefühlt.
Und nicht geschämt.
Ich habe mich nicht geschämt, nein.
Zeit für ein musikalisches Intermezzo. Ja. Sie haben sich ausgesucht, den Blinden und den Lahmen in einer Aufnahme von der Augenweide-Band aus den 70er Jahren. Das ist ein alter Text von Christian Fürchtegott-Gellert, um 1800 entstanden. Wie kommen Sie an sowas?
Ja, das sind so Folk-Rock-Sachen, die wir damals ganz gerne gehört haben. Die haben ein idealisiertes Bild von Mittelalter und Vergangenheit heraufbeschworen. Das ist eine imaginierte Vergangenheit, die es so natürlich überhaupt nicht gegeben hat. Da konnte man träumen, wenn man im Herbst dann irgendwo um die bergischen Burgen vielleicht spaziert ist, an Schloss Homburg. Und das war ein Bild von Vergangenheit, was von Solidarität und Gemeinschaft geprägt war. Und wenn ich mir heute anschaue, wie Mittelalterrezeption funktioniert, dann ist es eher sowas wie Game of Thrones und die Kriege des Mittelalters. Wir haben damals von einem friedlichen Mittelalter und von einer friedlichen und schönen Zukunft geträumt und haben versucht, Krieg zu überwinden. Heute wird Krieg neu in Stellung gebracht und deshalb Augenweide.
Augenweide, der Blinde und der Lahme, Aufnahme von 1974 mit einem Text von Christian Fürchtegott-Gellert. Zu Gast bei den Zwischentönen heute der vergleichende Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder. Hirschfelder, wir haben eben schon politisiert. Ich frage Sie jetzt nochmal, was fehlt denn der heutigen Gesellschaft? Die Fähigkeit zur Diskussion, werden vor lauter Thesen und Antithesen die Synthesen immer vergessen?
Uns fehlt vor allem die Gelegenheit zur Diskussion und wir führen vielleicht als Gesellschaft viele Diskussionen nicht ergebnisoffen, sondern wir versuchen sie hypermoralisch, so hat der Philosoph Alexander Grau unlängst sein Essay überschrieben. Wir versuchen nicht mehr gegenseitig Standpunkte darzulegen, sondern uns für Standpunkte verantwortlich zu machen. Und ich glaube, uns bleibt überhaupt nichts anderes übrig, als ergebnisoffen über die Strukturen unserer Gesellschaft, die Gefahren und die Perspektiven über unsere Gesellschaft nachzudenken und zu überlegen, wie können wir in Freiheit und Wohlstand leben, ohne die Welt aufzufressen und wie können wir Demokratie in Zeiten von globaler Migration am Leben behalten und auch Menschen für Demokratie begeistern und dafür zu sorgen, dass Menschen auch einigermaßen staatstragende Parteien wählen.
Herr Hirschfelder, Sie haben ja ein Buch über die europäische Esskultur von der Steinzeit bis heute geschrieben. Was war denn eigentlich in Europa in den vergangenen 2000 Jahren das historisch Bedeutendste in der Ernährungsgeschichte des Kontinents? War das das Auftauchen eines Produkts wie Kartoffel oder Zucker? Oder war das schlichtweg die landwirtschaftliche Revolution durch Industrialisierung und Dünger?
Ja, eigentlich alles zu einer jeweiligen Zeit. Das war einmal seit dem 16. Jahrhundert der Columbian Exchange, der Neuweltprodukte aus Amerika nach Europa gebracht hat, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass wir langfristig den Mais und die Kartoffel bekommen, die so viel ertragreicher sind, dass sie erst zum Boom Europas dann seit der Neuzeit dazu beigetragen haben, dass in Europa überhaupt so viele Menschen leben. Und es war dann vor allem eigentlich die Tatsache, dass immer, wenn wir die größte Angst gehabt haben, dass wir in Zukunft verhungern werden, und das ist ja das Thema von Robert Malthus um 1800, dass er gesagt hat, die Weltbevölkerung wächst immer weiter, die Agrarproduktion kann da nicht mithalten, dass es dann in der Folgezeit Möglichkeiten gegeben hat, diese Angst zu überwinden. Und es hat immer wieder Technologiesprünge gegeben. Es hat die Agrarrevolution gegeben, die Transportrevolution, die Einführung des Kunstdüngers, die Europa in der Industrialisierung erst geholfen hat, Menschen satt zu bekommen. Und dieser Wille zum Fortschritt, der hat vielleicht am meisten revolutioniert. Und das ist vielleicht das, was uns auch für die Zukunft fehlt. Wir glauben heute, dass wir nur mit einer alten Landwirtschaft die Welt von morgen gestalten können. Die historische Perspektive zeigt aber eins ganz deutlich. Nur wenn wir alle technischen Möglichkeiten nutzen und sie verantwortungsvoll einsetzen, dann können wir diese Welt letztlich retten. Und vor Fortschritt muss niemand Angst haben, weil Fortschritt sich ja der Welt anpasst. Der Fortschritt der Zukunft wird hoffentlich ein Fortschritt sein, der Welt nicht überformt und zerstört, sondern der die konservative Landwirtschaft, die konventionelle Landwirtschaft und die biologische Landwirtschaft versöhnt.
Die Industrie hat Essen billig gemacht. Heute geben die Menschen viel weniger Geld für Essen aus als je zuvor. Ist das gut oder schlecht? Oder weiter gefragt, geht nicht durch die niedrigen Preise der Respekt vor dem Essen verloren?
Ja, das geht ja natürlich. Und Essen ist heute Wegwerfprodukt. Und wir haben Fastfood-Geschäfte in den Innenstädten. Da beginnt man beim Auspacken und Essen eigentlich schon in seinem eigenen Müll zu sitzen. Das ist natürlich auch psychologisch und aus der Perspektive von Theologie und Philosophie eine ganz kritische Entwicklung. Auf der anderen Seite ist aber das viele und billige Essen auch eine Errungenschaft von Demokratie. Wir leben in einer Übergangszeit. Wir haben uns über die gesamte Menschheit Geschichte hinweg immer wieder geärgert, dass wir nicht satt werden, dass wir hungern, dass wir statistisch gesehen alle 7 Jahre in Europa Hungersnöte hatten und dass wir zwischendurch fast ausgestorben wären vor ungefähr 12.000 Jahren, weil wir nicht genug zu essen hatten. Und heute ärgern wir uns erstmals darüber, dass der Teller zu voll ist. Ich habe eher Sorge, dass die Problematik eines globalen Hungers eigentlich wiederkommt und diese Phase des billigen, massenhaften Essens eine kurze Episode bleibt.
Auch in Mitteleuropa?
Ja, natürlich. Ich meine, die Geschichte ist eine sinuskurvenförmige Geschichte, immer mit Aufs und Abs. Und Mitteleuropa hat schwere Krisen in den letzten Jahrtausenden erlebt und wir werden sicherlich auch wieder schwerste Krisen erleben. Aber Mitteleuropa hat natürlich einen unglaublichen Vorteil gegenüber dem Rest der Welt und das ist auch die europäische Erfolgsgeschichte. Wir haben global gesehen eigentlich die besten Böden, wir haben die günstigsten Voraussetzungen für Landwirtschaft, wir haben die geringste Anfälligkeit für Naturkatastrophen und deshalb sind natürlich die Benelux-Staaten und Frankreich und Westdeutschland letztlich der landwirtschaftliche Nabel der Welt eigentlich seit langer Zeit gewesen.
Die Industrialisierung von Essen, da will ich noch ein bisschen bei bleiben. Die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die hat vor einiger Zeit in einem umstrittenen Video den Nestlé-Konzern für weniger Zucker und weniger Fett in den Lebensmitteln gelobt. Durfte sie das? Rein rechtlich durfte sie das wohl, aber hat sie sich und ihrer Glaubwürdigkeit nicht sehr geschadet?
Das ist immer die Frage, wie Spitzenpolitiker heute in einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Wir tendieren ja dazu, uns Einzelelemente aus Gesprächen rauszugreifen. Und ich bin nicht derjenige, der Julia Klöckner anklagen oder in Schutz nehmen sollte. Ich glaube aber, dass wir, wenn wir über Ernährungsproduktion in Deutschland sprechen, im Auge behalten sollen, dass wir große Teile einer konventionellen Industrie und Landwirtschaft haben, die ja immer noch auf der Grundlage bestehender Gesetze arbeiten und dafür gesorgt haben, dass in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten eine Mehrheitsbevölkerung satt geworden ist und die Produkte kaufen, die sie wollten. Und Industrie stellt vor allem Dinge her, die Menschen haben wollen. Und ich bin immer vorsichtig, wenn Menschen sagen, Industrie verführt den Menschen. Vielleicht kann man im weitesten Sinn sagen, der Kapitalismus ist eine historische Entwicklungsstufe und er leitet den Menschen zum Konsum an. Und in einer kapitalistischen Gesellschaft wird Konsum zum Lebenszweck. Und wir sind alle Bausteine in dieser Gesellschaft. Wir konsumieren alle und suchen uns die Konzerne aus, deren Produkte wir kaufen. Also die Sache ist vertrackter. Und eine Gesellschaft ohne und eine Welt ohne große Unternehmen und Konzerne, die mag ich mir für mein Leben auch nicht vorstellen, auch wenn ich lieber selber koche, als Packungen aufreiße.
Sie selbst sind, glaube ich, Mitglied im sogenannten Zukunftsforum von Nestlé. Läuft man durch so eine Tätigkeit nicht auch Gefahr, dass man nicht mehr von jedem als unabhängiger Wissenschaftler angesehen wird?
Ja, ich war bis vor 2 oder 3 Jahren Mitglied in diesem Gremium. Ich bin in ganz vielen Gremien Mitglied, von Industrie über Verbänden und Wissenschaft bis hin zur Kirche. Und die Aufgabe der Wissenschaft ist nicht, Dialog zu verweigern, sondern in Dialog zu treten und sich ernsthaft über Dinge auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wir haben in unserer Gesellschaft nicht zu viel Dialog, sondern wir haben eigentlich zu wenig Dialog. Und wir müssen doch mit allen reden, wenn wir irgendwo diese Gesellschaft gestalten wollen. Und ich kann mich doch nicht vor meine Studierende und an meine Uni stellen und sagen, ich habe eine bestimmte Weltsicht, die müsst ihr mir alle abkaufen, und mit Menschen, die anders handeln, rede ich überhaupt nicht. Das kann die Zukunft der Wissenschaft definitiv nicht sein.
Die Skandalisierung von Essen, also Zucker ist gefährlich wie Nikotin, Fleischkonsum schadet dem Klima, Fett macht krank, Alkohol sowieso. Da ist ja oft sehr viel Wahres dran, aber den Verbraucher macht es ja irgendwann auch verrückt und unsicher. Ist es gut, dass Essen skandalisiert wird?
Nein, Skandale, Skandalisierung sind überhaupt nie gut. Und die Folge ist ja nur, dass wir ungefähr das gleiche essen wie vorher, aber mit schlechtem Gewissen. Und schlechtes Gewissen und Essen passen ganz schlecht zusammen. Wir brauchen ein positives Gefühl für unsere Ernährung. Und wir müssen eben auch akzeptieren, der Mensch braucht bestimmte Stoffgruppen, er braucht Kohlehydrate, er braucht Eiweiß, er braucht vor allem auch Fett, er braucht Mikronährstoffe und alles Mögliche. Und wenn er das Ganze nicht mit Genuss isst, dann hat er einen schlechten Zugang zum Essen. Und wenn er es nicht in Gemeinschaft isst, dann hat er einen noch schlechteren Zugang zu Essen. Und wir müssen uns einfach auch damit anfreunden, dass Essen was Normales ist, dass Spaß beim Essen was Normales ist, dass Hunger etwas Normales ist, dass auch manchmal zu viel Essen oder auch zu viel Trinken doch in der Summe Bestandteil unserer Kultur sind und dass sie normal sind. Und wir müssen vor allem im Auge behalten, egal wie gesund und wie wenig und wie, ich weiß nicht, was wir essen, am Schluss sterben wir doch.
Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift, allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift sei. Sollten wir uns nicht einfach weiter an den alten Paracelsus halten?
Wir sollten uns auf jeden Fall an den alten Paracelsus halten. Wir sollten aber vor allem dafür plädieren und auch dafür eintreten, dass das Thema Essen und Trinken Bestandteil gesellschaftlicher Dialoge werden, diesseits der Aufregung. Und wir brauchen vor allem eine vernünftige Ernährungskommunikation in Kindergärten, in Kitas und in Schulen. Und zwar nicht über Imperative. Wir können Jugendlichen mit 13 oder 15 Jahren nicht sagen, du musst so und so essen, alles andere ist schlecht. Das können die ganz gut selber entscheiden. Wir sollten aber den jungen Menschen die Informationen bereitstellen und die Räume bereitstellen und die Lebensmittel bereitstellen, dass sie selber über ihre Zukunft entscheiden können. Und ich habe mir damals als Schüler und als Student auch nicht gerne vorschreiben lassen von Institutionen oder älteren Herrschaften, was ich zu tun habe. Dann habe ich erst recht das Gegenteil getan und das tun die heute auch.
Dann ahne ich schon Ihre Antwort auf meine nächste Frage. Auf Zigarettenpackungen, da sieht man mit drastischen Fotos die medizinischen Folgen des Tabakkonsums. Gehören nicht auch auf die Bierflaschen Bilder von geschlagenen Ehefrauen und Unfallopfern, auf Schokotafeln Bilder von Beinen amputiert und hässlich? westlichen Adipösen.
Mit welchem Ergebnis denn?
Ja, der Volkserziehung im Anführungsstrichen.
Ja, die Volkserziehung hat aber noch nie funktioniert und sie wird auch in diesem Fall nicht funktionieren, weil die Menschen, die rauchen und die trinken und die zu wenig oder zu viel essen, ihre Gründe dafür haben. Und wir sehen eigentlich auf der einen Seite ein großes gesellschaftliches Problem von Fehlernährung. Das sind im Augenblick Folgekosten in Höhe von 70 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist ein dramatisches gesellschaftliches Problem. Aber wir wären doch nicht die Menschen, die Overeater sind und einen Body-Mass-Index von 35 oder über 40 haben, mit einem Aufkleber dazu bringen, dass sie nicht nachts um 3 aufstehen und eine ganze Salami oder eine ganze Tiefkühltorte essen, sondern diese Menschen sind erstens je nachdem krank und zweitens sind sie in einer psychosozialen Situation, dass sie keine andere Möglichkeit gelernt haben oder keine andere Möglichkeit haben, um mit Trauer und Frustration umzugehen. Und wenn wir Trauer und Frustration und Traurigkeit aus der Gesellschaft rausbekommen, dann haben wir auch keine Suchtkranken und Overeater mehr, aber das wird nie passieren. Und insofern sind die Menschen, wie sie sind und dass wir eine Welt haben, in der sich alle Menschen optimal ernähren und friedlich miteinander leben, das werden wir wahrscheinlich erst im Paradies oder auch nicht erleben.
Der Mensch tendiert nicht dazu, natürlich und gesund zu essen. Das habe ich auch in Ihren Schriften gelesen. Ich zitiere das ja gerne nochmal. Sie haben einmal über die Aldi-Kampagne von 2016 geschrieben. Die hieß Einfach ist mehr und sie als ziemlich clever bewertet, weil Aldi damit den ernährungsverunsicherten und orientierungslosen Verbrauchern eine Hilfestellung, eine Erleichterung gegeben hat. Muss Ernährung kompliziert sein?
Nein, sie muss natürlich nicht kompliziert sein, aber wir sind eine Gesellschaft, die den Menschen vorgaukelt, dass er unendlich viele Möglichkeiten hat. Und wir müssen einfach im Ernährungsdiskurs dahin kommen, dass wir auf diese Dinge nicht reinfallen und einfach auch natürlich auch kritisch bewerten, wenn wir ins Geschäft gehen und ein Müsli kaufen wollen, dass wir da vielleicht 10 Packungen haben, in denen alles das Gleiche drin ist von 10 verschiedenen Marken. Da brauchen wir einen aufgeklärten Verbraucher und der Verbraucher ist nur dann aufgeklärt, wenn er optimal informiert ist und wenn er sich auch dafür interessiert. Aber für viele Menschen ist Ernährung eben etwas Funktionales. Die interessieren sich nicht für Weltrettung, die interessieren sich auch nicht für Körperoptimierung. Und wir dürfen eins nicht vergessen, im ganzen Thema Genuss ist aus der Verbraucherperspektive das Thema Genuss ganz oben. Und es bleibt es auch, weil Essen und Sinnlichkeit und Genuss noch stärker zusammengehören aus der Binnenperspektive der meisten Menschen als Essen und Weltrettung.
Ernährungsratgeber sind ja richtige Bestseller. Zum Beispiel das Buch des deutsch-niederländers Bas Kast. Der hat den Ernährungskompass geschrieben. Das hat immens viel Erfolg. Brauchen wir solche Bücher?
Weil sie eine Option eröffnen. Ich kann reinschauen und ich habe ein Manual, wie ich mein Leben in den Griff bekommen kann und kann mir dann überlegen, das mache ich auf jeden Fall. Ich werde alles ändern, nur jetzt gleich esse ich nochmal die Rosinenschnecke und den Milchkaffee mit viel Zucker und nachher vielleicht eine Currywurst. Und ich habe aber hier das Buch, das heißt, ich weiß, wie es geht und morgen lege ich so richtig los. Das ist das alte Thema von Pädagogik und Philosophie. Und ich bin mir sicher, der Mensch wird sich auch da treu bleiben. Wir kaufen Ratgeber, um eine Möglichkeit zu haben, die wir nachher nicht nutzen werden.
Bei der Recherche zu dieser Sendung bin ich auf ein Zitat des verstorbenen Autors und Künstlers Jürgen Dahl gestoßen, der gesagt hat, wer zu Hause anfängt, verantwortungsbewusst zu handeln, der wird vielleicht nicht die Welt retten, dafür aber die eigene Würde. Richtig oder falsch?
Das ist natürlich richtig, aber es hat überhaupt nicht jeder Lust, Verantwortung zu übernehmen. Ja, wir haben einen Elitenkurs in Deutschland von lauter Menschen, die angeblich ganz viel Verantwortung übernehmen und alles ganz, ganz richtig machen. Wenn ich so mit unseren Studierenden spreche, die wissen über Ernährung wahnsinnig viel und können mir alles rauf und runter deklinieren und über manche Dinge wissen sie noch viel besser Bescheid als ich. Und wenn ich dann sage, was haben sie denn heute Morgen gefrühstückt, dann kommt so die Standardantwort, das gilt eigentlich nicht. Das war eine Ausnahmesituation. Wir essen immer in Ausnahmesituationen und ja, wir können irgendwie uns ständig um Würde bemühen und Verantwortung und darüber sprechen, dass wir zu Hause alles richtig machen, aber in der Hektik des Alltags ja, funktioniert das nicht und wir müssen auch im Auge behalten, viele Menschen sind heute in unserer Gesellschaft unter so einem Druck in mehrfacher Hinsicht. Wir haben Arbeitsdruck, wir haben Mobilitätsdruck, wir haben Zeitdruck, wir haben ökonomischen Druck, wir haben Frustration bei vielen Leuten. Sollen wir da sagen, ihr müsst alle zu Hause absolute Vorbilder sein? So wird es nicht laufen.
Vielen Dank. Das waren die heutigen Zwischentöne mit Gunther Hirschfelder, Professor für vergleichende Kulturwissenschaft und ausgewiesener Experte für das Thema Essen und Trinken. Und nächste Woche begrüßt mein Kollege Michael Langer an dieser Stelle den Neurowissenschaftler Stefan Kölsch. Und eine der von Ihnen ausgewählten Musiken, Herr Hirschfelder, können wir noch spielen. Es ist Neil Young and the Crazy Horse mit Change Your Mind von 1994.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.